Zu Gast bei uns jetzt Joachim Zelter, Autor vieler Bücher, unter anderem auch von Die Würde des Lügens aus dem Jahr 2000. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Die Würde des Lügens steht jetzt in einer szenischen Lesung im Sudhaus an, am Freitag, zusammen mit zwei Schauspielern, Susanne Wassmann und Jens Woggon. Wie kam es dazu, dass du dieses ja doch schon ältere Buch jetzt wieder ausgegraben hast?
Ja, das ist schon eines meiner ältesten Bücher aus dem Jahr 2000 und schon vor 10 Jahren kam mal die Idee, dass wir in Hamburg zusammen das als szenische Lesung machen mit zwei tollen Schauspielern. Das war damals mit Dietmar Müß und mit Monika Bleibtreu und mit mir in den Nebenrollen. Und das war nicht nur gedacht für einen Abend im Politbüro in Hamburg. Und dann war das aber auch dank der tollen Schauspieler natürlich ein toller Erfolg. Also es war mehrere Male ausverkauft. Die Monika und der Dietmar haben einfach die Leute gezogen und dann haben wir das eigentlich fast 20 Mal in ganz Deutschland immer wieder als szenische Lesung präsentiert, auch in Tübingen damals im Zimmertheater. Und dann ist ja die Monika Bleibtreu leider gestorben und auch Dietmar Müß. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr, das zu machen. Dann lag das einfach auf Eis. Aber es gibt es auch noch als Hörbuch bei Hörbuch Hamburg erschienen. Aber mir war nicht klar, dass man das jetzt nicht mehr ausgräbt. Und dann hatte Maike Kohlhepp, die Frau von Bernd Kohlhepp, eben die Idee, ja, wir könnten es doch nochmal neu inszenieren als szenische Lesung. Und dann kam diese Idee, wir machen das doch vielleicht mal in Tübingen mit zwei ganz anderen Schauspielern, nämlich mit Jens Woggon und Susanne Wassmann. Und so kam das dann zu diesem Projekt.
Dann konntest du auf die Erfahrungen von damals zurückgreifen, hast es einfach aus der Schublade ziehen müssen?
Ja, da gibt es ja einfach Drehbücher und das ist genau der Roman mit demselben Text, aber eben verteilt auf drei verschiedene Sprecher. Da gibt es die Großmutter, die hat Monika Bleibtreu gespielt, dann den Enkel, gespielt von Dietmar Müß damals und dann alle Nebenrollen wie Heidegger zum Beispiel habe ich dann gespielt. Also ich trete auch da nicht so in Erscheinung, wirklich nur in den minimalsten Hausmeister-Nebenrollen bin ich ab und zu mal auch dabei. Aber die Hauptarbeit machen dann schon die Schauspieler und man musste das nicht groß ausgraben, das gibt es einfach als Textbuch und das habe ich ausgedruckt und es ändert sich eigentlich auch nicht viel jetzt im Sinne der Textbasis von damals. Es ist dieselbe Textbasis, aber es wird völlig anders interpretiert von den Schauspielern, was mir auch wichtig ist, weil es wäre jetzt absurd, nochmal was Ähnliches zu machen wie damals mit Monika oder mit Dietmar, sondern die Schauspieler haben auch einen ganz anderen Ansatz, ein anderes Verständnis von dem Text und die Susanne Wassmann wird auch einen völlig anderen Akzent ihre Rolle unterlegen. Also nicht mehr mit einem hanseatischen Akzent wie Monika Bleibtreu, sondern eher mit einem österreichisch-Wiener Akzent. Und von daher ist eine ganz andere emotionale Färbung da. Und das rechtfertigt auch das Projekt, dass man einen anderen Ansatz wählt und nicht was Vergangenes einfach nochmal wiederholt.
Die Würde des Lügens. Worauf deutet der Titel hin?
Es gibt ja aus der Renaissance von Pico della Mirandola eine Abhandlung mit dem Titel Die Würde des Menschen. Und damals war das eine kühne Überschrift. Also er hat so Philosophen seiner Zeit eingeladen, um alle brisanten philosophischen Themen dieser Zeit zu diskutieren. Und hat da so eine Art Vorwort geschrieben. Und dieses Vorwort hatte den Titel Die Würde des Menschen. Und er musste eigentlich einige Verrenkungen machen, um zu legitimieren, dass auch der Mensch durchaus eine Würde haben könnte, was damals nicht so selbstverständlich war. Und genau das ist so ein Anklang. Die Würde des Menschen hat sehr lange gedauert, bis das zumindest theoretisch etabliert war. Und ich hoffe vielleicht, dass das Lügen auch irgendwann mal in 500 Jahren so etabliert ist, dass man auch von einer Würde des Lügens sprechen kann. Es ist also verweist einerseits auf Mirandola und andererseits natürlich auf diese ganzen Vorbehalte, die wir gegen das Lügen haben. Weil a priori würden wir ja sagen, dass Lüge was Problematisches ist, was Schwieriges. Aber es kann auch durchaus unter anderen Vorzeichen auch was Biophiles oder Nietzsche hat es mal genannt, was Lebenssteigerndes sogar haben. Und deswegen dieser Titel eben, dass ich das vielleicht anders bewerte, als viele Menschen es bewerten würden.
Was meint biophil?
Lebenssteigernd, also weil in der Regel natürlich Wahrheiten was sehr Tristes haben. Also wenn ich dir jetzt sage, ich sag dir jetzt die Wahrheit, dann heißt es meistens nichts Gutes, eher was Schmerzhaftes. Ärzte sagen manchmal furchtbare Wahrheiten, die eher was Tödliches haben. Und die Lüge kommt eigentlich eher lebensbewahrend her. Also wenn ich sage, ich lüge, dann hat es meistens eher was Positives und Wahrheiten haben eher was Tristes. Und das hat auch schon Nietzsche schon in einem Essay genau mit diesen Worten benannt. Also warum immer Wahrheit, warum nicht besser die Lüge? Ist die Lüge nicht viel lebenssteigernder oder lebensbewahrender? Genau, das hat nur Nietzsche halt mit deutschen Wörtern gesagt und ich sage es jetzt mit lateinischen Wörtern, biophil, lebenssteigernd.
Aber weit verbreitet ist die Lüge ja auch.
Absolut, ja, wir kommen um die Lüge gar nicht drum herum. Es ist halt die Frage, ob wir das wissen oder nicht. Also in der Regel, in dem Moment, wo Leute von Wahrheit reden, ist meistens die Lüge am allergrößten. Es gibt auch von Heinz von Förster, einem Philosophen, den Satz, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Also in dem Moment, wo ich diese Differenzierung überhaupt vornehme zwischen vorgeblicher Wahrheit und vorgeblicher Lüge, bin ich schon eigentlich in einem Diskurs der Lüge. Und nicht weit von Tübingen entfernt ist ein Philosoph geboren namens Hans Feinger, der im 19. Jahrhundert ein fundamentales Buch geschrieben hat, die Philosophie des Als Ob. Und das war so ein, oder ist immer noch ein 800-seitiges Standardwerk, wo eigentlich die Philosophie des Lügens sehr philosophisch dargestellt wird. Und die Grundthese ist quasi, wir kommen um das Lügen gar nicht drum herum, oder er nennt es nicht Lügen, sondern Fingieren oder um die Fiktion gar nicht drum herum, egal ob das jetzt Literatur, Kunst oder Radio oder Physik oder Mathematik ist, wir brauchen immer quasi fiktionale Vorstellungsgebilde, um die Realität damit zu berechnen. Und er nennt dann einerseits, die Wahrheit ist nur der zweckmäßigste Irrtum, und umgekehrt können aber Fiktionen auch eine wahnsinnige Erkenntniskraft enthalten, weil wir ja ganz häufig mit Modellen arbeiten, die gar nicht real sind, sondern fiktional. Das Entscheidende ist jetzt nur, ob man das weiß oder nicht. Und so ein Buch jetzt wie Die Würde des Lügens möchte eher so ein Bewusstsein herstellen, dass uns klar ist, dass Wahrheit und Lüge nicht so ohne weiteres zu positionieren sind, wie wir das glauben. Und dass eigentlich in dem einen steht schon das Gegenteil des anderen enthalten ist.
Wenn Wahrheit zu Skepsis quasi auch erzieht oder man da skeptisch sein sollte, genauso hat aber, wenn ich offen lüge oder offen von einer Lüge spreche, dann hat es ja auch eine psychologische Auswirkung auf das Gegenüber. Ist das, spielt diese Komponente da auch rein? Wenn man weiß, dass man angelogen wird oder wenn man weiß, dass man...
Ja, dann ist es ja eigentlich schon fast keine Lüge mehr, weil dann weiß man es ja. Und genau das ist der Konsens der Kunst. Also die Kunst ist ja klar, wenn ich jetzt nachher aus einem Roman vorlese, dass das natürlich eine Fiktion ist, aber ich tue so, als ob es die Wahrheit ist. Also genau da zeigt sich dieses als ob, was Feinger geschrieben hat. Das Interessante ist nur, dass eben Romanautoren des 18. Jahrhunderts wie Defoe in ihrem Vorwort geschrieben haben, das, was ich hier erzähle, ist ein realer Tatsachenbegriff. There is no fiction in it, no appearance of fiction. Everything is a true story. Schreibt Defoe. Aber genau mit dieser Wahrheitsbeteuerung ist natürlich, wird die Lüge sogar noch mehr hochgeschraubt. Und klar, also wichtig ist einfach diese Reflexion der Lüge. Und Aufklärung bedeutet eigentlich nicht nur Erkenntnissteigerung, sondern auch, dass man immer wieder auch die Möglichkeit der Fiktionalität unseres Daseins reflektiert, auch die Fiktionalität der Religion zum Beispiel. In den Dramen bei Shakespeare oder bei Marlowe sind es genau die Bösewichte, die immer auch davon sprechen, dass Religion ja vielleicht gar nicht wahr ist. Marlowe schreibt an einer Stelle, I think religion is but a childish toy and think there is no greater sin but ignorance. Also genau da hat man diesen aufklärerischen Gestus und zugleich die Möglichkeit, dass ja auch Religion vielleicht nur eine Fiktion ist und vielleicht sogar eine sinnhafte Fiktion. Oder Feinger schreibt über Religion, die Wahrheit einer Religion zu behaupten, ist ebenso plebejisch, wie sie zu bestreiten, weil gerade bei religiösen Fragen das eigentlich letztendlich keine Rolle spielen sollte, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Es wird eigentlich von der Religion transzendiert und so sollte es auch bei der Kunst sein. Und das hört sich natürlich jetzt alles sehr theoretisch an. Das liegt einfach daran, dass das jetzt meine Doktorarbeit war und darüber habe ich quasi promoviert und dann war das eine typisch deutsche Doktorarbeit, die man eigentlich kaum versteht, mit einem endlos langen Titel, kann ich auch mal sagen, sinnhafte Fiktion und Wahrheit, Studien zur epistemologischen, ästhetischen Problematik des Fiktionsbegriffs im Kontext europäischer Ideengeschichte und englischer Literaturgeschichte. Also man kann schon ahnen, was das für ein Buch ist. Und dann war mir irgendwie wichtig, als ich die Uni verlassen habe, das einfach nochmal neu zu schreiben und zwar in einer ganz einfachen, fast schon kindlichen Sprache. Und diese Sprache von der Würde des Lügens ist deswegen auch kindlich, weil eben ein 5-jähriger Erzähler, das ist der diese Kindheitserlebnisse darstellt und deswegen dann auch der Versuch eben, diese schwierigen Themen nochmal in einer ganz einfachen Sprache und in einer einfachen Vorstellung aufzuschreiben.
Und er trifft auf seine Großmutter, das sind die Hauptpersonen?
Genau, es waren eigentlich Enkel und Großmutter und die Großmutter ist ziemlich verbittert, deren Leben ist eigentlich schon fast abgeschlossen und der Enkel ahnt eben auch ihre ganzen Frustrationen, die sie hat und versucht jetzt ihr Leben ein bisschen aufzupeppen durch erst ganz kleine Fiktionen, kleine Lügen beim Einkaufen oder andere Lügen, die aber dann immer gewaltiger und größer werden, wie so eine Lawine, die erst ganz langsam losgeht und dann wird sie immer größer und größer Und am Ende, ich weiß ja nicht, was ich da alles verraten darf, aber am Ende werden diese Lügen völlig hanebüchen und exorbitant und fundamental. Also am Ende stellt sich heraus, dass quasi unsere ganze Geschichte, wie wir sie glauben zu kennen, wie Deutschland ist Weltmeister 1974 oder 1990 oder Boris Becker hat Wimbledon gewonnen oder die deutsche Wiedervereinigung, das erweist sich in diesem Roman eigentlich nur als Lüge eines komischen Enkel. Und das heißt also, das, was vorgeblich wahr ist, erweist sich in diesem Roman als Lüge, und umgekehrt, das, was eine Lüge ist, hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Realität und kann die Realität auch gut gestalten.
Und hilft dann der Großmutter wirklich?
Genau, also sie wird immer jugendlicher, ihre Beine, am Anfang sind die noch sehr geschwollen, wie bei einer Großmutter, und am Ende werden sie immer dünner, und es ist auch fast ein Rollentausch. Der Enkel wird mit 14 Jahren, ist er schon ziemlich alt, klug und verbraucht, weil der Lügner, eigentlich ist es ja der Lügner, der viel mehr leidet als der Belogene. Also auch das ist eine Umwertung der Werte. Wir denken immer, der Belogene ist derjenige, der den Schaden hat, aber eigentlich ist es der Lügner, weil der muss ja wahnsinnig viel geben, und die Großmutter, die isst diese Lügen, wie ein Feinschmecker eben ein gutes Essen isst, und sie wird immer jünger, athletischer, biophiler, wieder lebenssteigernder, also es ist fast so wie ein homöopathisches Heilmittel, was sie da nimmt. Und der Enkel wird immer älter und verbrauchter, und das ist, also der ganze Roman ist quasi eine Umwertung aller Werte.
Die Kunst des Lügens dann sozusagen auch, ne, dass der Lügner der Künstler ist und das so anstrengend ist auch, sich das alles auszudenken, oder wo kommt diese Verbrauchtheit her?
Ja, weil der ja selber gar nicht lebt, der macht das ja nur, damit andere zufrieden sind. Das ist natürlich auch eine Metapher auf den Beruf aller Kulturschaffenden, dass man häufig sich selber aus dem Auge verliert und immer nur noch das macht, wo man glaubt, dass der andere damit zufrieden ist und da eine Wirkung da ist. Und von daher ist es jetzt nicht nur ein Buch über das Lügen, sondern auch über alle Kunst, dass jeder Künstler ist irgendwann auch sehr verbraucht, wenn er sich selber aus dem Auge verliert, weil der Enkel denkt ja eigentlich gar nie an seine eigenen Bedürfnisse, sondern immer nur an das, was der Großmutter gefallen könnte. Also so ein Beispiel dafür wäre, die hörten 1974 im Radio dieses Länderspiel BRD gegen DDR. Und das hat ja die DDR mit 1-0 gewonnen, und die Großmutter ist natürlich eine stramme Antikommunistin, findet es also unerträglich, dass ausgerechnet gegen die DDR die BRD-Nationalmannschaft verliert, und dann versucht der Enkel einzugreifen und sagt, okay, das geht so nicht weiter, und unter diesen Bedingungen wird Deutschland niemals Weltmeister. Also fängt er an, die weiteren Spiele auf Tonband aufzunehmen und sie dann im Radio, scheinbar im Radio, abzuspielen. Und dann gewinnt also Deutschland gegen Schweden 4-2, dann das Halbfinale gegen Polen und dann noch gegen die Niederlande, was natürlich völlig undenkbar ist, weil unter normalen Bedingungen könnte man gegen die Niederlande gar nicht gewinnen. Aber natürlich für einen Lügner ist das kein Problem, weil er das so umdreht, dass dann Deutschland tatsächlich wie durch ein Wunder mit 2-1 gewinnt. Und so funktioniert ja, dieser Roman, ist immer anderen recht zu machen, dem Kollektiv ist recht zu machen, aber was hat es mit dem Enkel am Ende zu tun? Der verschwindet eigentlich auch im Laufe des Romans irgendwann, weil er eigentlich völlig verbraucht ist, und die Großmutter holt dann am Ende andere junge Männer ins Haus, die vielleicht noch besser lügen können. Und
also sie will, dass es so weitergeht auch, ja? Sie hat sich da gut eingerichtet.
Absolut, und wir haben sie alle in diesen Lügen eingerichtet, weil es ist eigentlich auch eine Metapher für unsere Gesellschaft. Also es gibt ja schon auch in dem Kollektiv so Fixpunkte wie Weltmeisterschaften 1974, 90 oder jetzt vor ein paar Jahren wieder Weltmeister oder Wiedervereinigung oder Erfolge in der Wirtschaft, kaum mehr Arbeitslose oder null, keine Verschuldung mehr oder die schwarze Null. Das sind ja auch alles gewaltige Fiktionen, weil sie eigentlich wenig mit der Lebensrealität der Menschen zu tun haben, und darüber orientieren wir uns, und das hat mich bei dem Roman fasziniert, wie eben vorgeblich historisch gesicherte Wahrheiten eigentlich nur bizarre Fiktionen sind. Und
dass es die vergisst, die am Rande der Gesellschaft sind? Oder
ja, und auch weil diese Zahlen, die haben ja kaum was mit der Wirklichkeit zu tun. Also das ist ja auch in Systemen wie in der Sowjetunion oder in der DDR, wenn da bekannt gegeben wurde, die Stahlproduktion ist so und so gesteigert worden oder die Schokoladenproduktion so und so, was hat das für, das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Also da weiß man, wenn man diesen Diskurs kennt von totalitären Systemen, dass da Sprache und Wirklichkeit völlig entkoppelt ist. Aber das kann ja bei uns genauso sein. Also was heißt es schon, wenn wir jetzt keine Verschuldung in mir haben. Also ich kenne trotzdem viele Menschen, die haben sehr viel Schulden und leben im Prekariat. Das wurde ja auch vorher hier gesagt. Also das ist ja völlig entkoppelt voneinander. Und das ist auch die Aufgabe von Autoren oder von Künstlern, die dieses Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit immer wieder neu auszuloten oder aufzudecken, dass da eigentlich gar kein Zusammenhang ist oder wenn ein Zusammenhang, dann sogar ein verschleiernder oder ein völlig verlogener Zusammenhang.
Was verschleiert die Freude über einen Weltmeistertitel?
Ah, ja, das ist das eigentlich, was bringt es der Großmutter, wenn man schon Weltmeister wird? Das bringt das ändert doch an dem ihrem Leben überhaupt nichts. Aber es verschleiert halt reale Frustrationen, Entfremdungen, dass man halt nur über solche symbolischen Ereignisse noch sowas wie so eine ein den Narzissmus befriedigen kann. Also es gibt auch bei Erich Fromm dieses Konzept, dass Menschen, die ihre Individualität nicht realisieren können, ganz unbedingt so einen kollektiven Narzissmus brauchen. Also wenn ich in einer Gesellschaft nur eine ganz erbärmliche Stellung oder Position habe, dann kann ich wenigstens sagen, I belong to the greatest nation, ich bin Amerikaner, und das ist schon per se ein kollektiver Narzissmus. Oder wir sind Weltmeister, ist natürlich, oder wir sind Papst. Genau diese Boulevardmedien zielen auf diesen kollektiven Narzissmus ab, und das liefert der Enkel dann damit, dass Deutschland plötzlich Weltmeister wird. Also er selber hat nichts davon und die Großmutter eigentlich auch nichts.
Und Narzissmus ist ja dann auch nicht weit weg vom Nationalismus und wieder auch von der Ausgrenzung anderer.
Ja, das gehört auch, Narzissmus, Ausgrenzung, Nationalismus. Aber vor allem sind ja alles Fiktionen. Teilweise sinnhafte Fiktionen, aber teilweise auch völlig destruktive und menschenverachtende Fiktionen.
Konstruiert mit Zielen dann auch, unterstellst du da dann auch, also da, es gibt den Lügner, der will es allen recht machen, der will positiv lebenssteigernd wirken, aber es geht ja sicher auch in die andere Richtung.
Genau, es gibt ja schon, die Sprache sagt ja sehr viel über die Lüge, es gibt die Lebenslüge, es gibt die Notlüge, es gibt die diabolische Lüge, das ist ja auch schon in unserer Sprache angelegt, und ein wichtiger Themenbereich ist diese Lebenslüge, also das haben wir wahrscheinlich alle, dass wir glauben, ja, das sind wir und das wollen wir sein, aber ich meine, ich glaube, ich bin Schriftsteller, aber bin ich das eigentlich wirklich? Das ist vielleicht auch eine ganz große Lebenslüge, und da gibt es auch viele Theaterstücke von Ibsen zum Beispiel, die genau das ausloten, also individuelle Lebenslügen oder kollektive Lebenslügen. Das könnte vielleicht auch die schwarze Null sein, oder es ist ja unvermeidlich, dass Griechenland sich an bestimmte haushaltsspezifischen Vorgaben anpassen muss. Und ein Bereich Lebenslügen, dann Notlügen, klar, wenn ein Kind Angst hat vor Bestrafung oder nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Also in dem Moment, wo eigene Bedürfnisse nicht diskursfähig sind, muss ich quasi aus reiner Not, um Schaden von mir abzuwenden, so tun, als ob ich mich an gesellschaftliche Normen anpasse, obwohl das nicht mit der Realität übereinstimmt. Dann gibt es diabolische Lügen, dass ich eben Leute ausbeuten will oder manipulieren will. Und das ist natürlich ein riesen Spektrum. Und in diesem Roman ist es halt eher so eine, das steht eigentlich für die Mehrheit unserer Gesellschaft, dass wir doch meistens versuchen, es den Erwachsenen recht zu machen. Also dass schon in diesem Kindsein eigentlich dieser Wunsch da ist, diese narzisstische Grandiosität der Erwachsenen, dem irgendwie gerecht zu werden und sich nicht nur anzupassen an das, was Erwachsene wollen, sondern sogar das noch zu übererfüllen und sogar die Welt so umzugestalten, dass Erwachsene geradezu aufblühen dabei. Das hört sich zwar alles sehr bizarr an, aber eigentlich psychologisch gesehen ist es ein Prozess, der die ganze Zeit stattfindet, und darüber hat auch Alice Miller in ihrem Buch Das Drama des begabten Kindes hinreichend geschrieben.
Welches ist deine Lieblingslüge?
In diesem Buch?
Allgemein ganz.
Oh Gott, das ist eine gute Frage. Also die ich am meisten hasse oder die ich am tollsten finde, oder?
Kann man ja beide.
Gott, da müssen wir jetzt noch Musik spielen. Ich überleg's mir nochmal.
Zu Gast Joachim Zelter, Schriftsteller oder auch nicht. Doch, eigentlich schon. Von meiner Warte aus, ich glaube da dran.
Dankeschön.
Die Würde des Lügens heißt das Buch, das heute unser Thema ist, weil am Freitag die szenische Lesung im Sudhaus ist. Joachim Zelter liest zusammen mit Susanne Wassmann und Jens Woggon aus Die Würde des Lügens, oder das ganze Buch, kann man das?
Nee, das ist nur bestimmte Ausschnitte. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nachher hier was lese, dann wird es auch im Sudhaus gelesen, aber natürlich mit verteilten Rollen, dann haben alle Leute einen guten Vergleich, was ihm besser gefällt oder nicht. Also sicher wird die szenische Lesung viel besser sein, weil das ja auch tolle Schauspieler sind und weil man da quasi schon das Theatererlebnis hat. Also der Roman ist ja sehr dialogisch aufgebaut und dann schreit es auch danach, dass man das eigentlich auch dialogisch mit mehreren Sprechern dann auf die Bühne bringt.
Aber auch da musst du eine Auswahl machen, weil die
auf
ganzen
jeden
200
Fall.
Seiten...
Sonst würde es ja 3 Nächte dauern. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die Leute in ein Koma zu versetzen. Die Frage ist, ist das eine Lüge oder keine?
Ja, wir hatten die Frage der Lieblingslüge. Ja.
Ah, genau. Also meine Lieblingslüge ist vielleicht der Tour de France-Gewinn von Jan Ullrich. Ich bin ein totaler Fan des Radsports und auch von Jan Ullrich. Aber es interessiert mich auch nicht, ob das eine Lüge war oder nicht, sondern er ist einfach ein genialer Radfahrer. Und das war mit eines der schönsten Lügen, wenn man so sagen will.
Das Thema Doping interessiert dich dann insgesamt auch nicht?
Eigentlich nicht, weil ich setze das schon, ich meine, ich rede jetzt nicht nur von Sport, sondern ich glaube, dass Doping überall enthalten ist in der Gesellschaft. Das ist ja, auch Doping steht ja auch für eine Form der Fiktion oder der Lüge. Aber sich da jetzt nur auf das Doping so zu fixieren, halte ich auch für eine Form von Entrüstung, die ich so nicht unbedingt teile, sondern diese Entrüstung müsste man dann ausweiten auf die ganze Gesellschaft, wo überall Doping stattfindet. Also es gibt ja zwei große Einwände gegen Doping, das ist gesundheitsschädlich und das dagegen sollte man auch wirklich vorgehen. Aber der viel größere Einwand ist ja eigentlich die Lüge, die damit einhergeht. Also dieser Sieg war ja nicht real, er war eigentlich nur eine Lüge. Und das findet aber überall in der Gesellschaft statt, dass viele Wahrheiten am Ende sich als Lüge oder als fiktional herausstellen. Also da muss man den Fokus dann vielleicht auch ausweiten auf Doping in der gesamten Gesellschaft.
Und die Folge des Leistungsdenkens und...
Genau, da sieht man genau diese Dialektik. Man hat unerbittliche Vorgaben, die man eigentlich gar nicht einhalten kann unter realen Bedingungen, nach Maßgabe der Wahrheit. Und dann muss man halt nachhelfen durch Formen der Fiktion. Und ein Doping wäre auch eine Form der Fiktionalisierung oder der Simulierung von Wahrheit, die es so gar nicht gibt.
Und wenn es wie im Radsport fast alle machen, ist es ja dann schon wieder fast kein Wettbewerbsvorteil mehr.
Ja, genau, das könnte man auch sagen und das ist dann einfach ein Kollektivphänomen. Also alle wissen eigentlich, also Franzosen würden durchaus wissen, das fährt irgendwie mit bei der Tour de France, aber vielen Menschen in Frankreich ist das egal und weil man es ja schon weiß und wie ich habe vorher Feinger zitiert, dass Wahrheit und Fiktion eigentlich nicht entscheidend sind bei Religion zum Beispiel, dass es einfach um die Religion als solche geht. So könnte man natürlich auch bei dem Radsport sagen, es ist dann gar nicht so wichtig, ob das jetzt mit Doping oder ohne Doping, es geht um das ästhetische Erlebnis per se, dass diese Fahrt von Jan Ullrich so vollendet war, als er hochstürmte nach Andorra, dass einfach die Frage, ob das gedopt ist oder nicht, eigentlich fast plebejisch ist, könnte man sagen.
Und so wirkt es auch bei dir noch nach wie vor?
Ja, also ich schaue mir das immer noch gerne im Internet an. Genau diese eine Fahrt 1997, als er da ins gelbe Trikot gefahren ist. Und das ist einfach von dem Stil her und von der Ästhetik her eine fulminante Fahrt. Die schaue ich mir häufig an, ist auch mit Musik unterlegt. Und vielleicht ist das, weil ja die Frage da war, was ist meine schönste Lüge, ist das vielleicht mit die schönste Lüge. Ich kann ja schlecht sagen, Weihnachten ist eine schöne Lüge, weil da habe ich schon als Kind kaum dran geglaubt.
Und wenn du selber Rad fährst?
Ob ich dann Doping nehme?
Ja, oder wie gehst du damit? Hilft dir das da was? Oder ist das Thema Wahrheit und Lüge dann auch
präsent? Ich meine, nee, ist eigentlich nicht präsent, weil es geht ja einfach um die Bewegung. Und ich meine, ich fahre ja so schlecht Fahrer, dass ich noch nicht mal jemandem was beweisen muss. Also ich fahre ja mit einem Schnitt von 22 Kilometer und das schafft man auch ohne Doping. Und da nehme ich noch nicht mal Aspirin als Schmerzmittel.
Aber Schmerzen hast du? Dann auch?
Ja, manchmal schon danach, ja. Also wenn es ziemlich lang geht, jetzt, wie jetzt schon mal am Rücken, ja, dann macht die Muskulatur zu. Aber deswegen gleich Doping nehmen, das ist aber wie gesagt, ich bin ja auch ein völlig dilettantischer Fahrer. Also ich behaupte nicht, dass ich gut fahre oder schnell, sondern ich fahre einfach nur gern.
Aber hängst da trotzdem sicher noch viele ab?
Das weiß ich nicht, das sind andere beurteilen.
Du hast das Buch aufgeschlagen und an welcher Stelle steigst du ein?
So ziemlich am Anfang, als der 5 Jahre alt ist und gerade so anfängt, fließend sprechen zu lernen. Das ist so der Anfang auch der szenischen Lesung. Damit geht's los und das kann ich ja jetzt mal vorlesen. Als ich fast fließend sprechen konnte, schickte mich meine Großmama zum Einkaufen. Den Weg zum Geschäft war sie mit mir mehrere Male abgelaufen. Nun reichte sie mir eine Tasche und einen Zettel und einen schweren Geldbeutel. Sie gab mir auch genaue Anweisungen auf den Weg, nicht trödeln, mich von niemandem ansprechen oder abbringen lassen, wenn nötig freundlich grüßen, jedoch nicht jeden. Keinesfalls dürfe ich den Geldbeutel offen herumtragen oder mit irgendjemandem über unser Geld sprechen. Ich durfte auch nicht zu schnell laufen oder gar hüpfen, die Münzen im Geldbeutel könnten sonst zu laut klimpern. Sollte mir jemand nachlaufen, dann müsse ich mich umdrehen und rufen, ich habe kein Geld. Im Geschäft angekommen, sollte ich resolut auftreten, mich erst einmal vorstellen. Nein, nicht mit dem Vornamen, sondern mit dem Nachnamen. Ich hatte damals keine wirkliche Ahnung von diesem Nachnamen. Er bestand aus sehr vielen Wörtern und glich eher einem Satz als einem Namen. Es begann mit dem Wort von. Ich wusste nicht, wovon meine Großmama überhaupt sprach. Sie sprach von einem von. Wie bitte? Von einem von. Ich war ratlos. Vorhorn. Ach so. dem von folgte plötzlich ein und. Von und. Von und. Von und zu. Von und zu, ich bin von und zu, das machte keinen Sinn, oder meinte sie ab und zu, es regnet ab und zu. Dann sprach sie plötzlich von einem Witz. Was für ein Witz? Witzleben. Ein Witzleben? Welches Witzleben? Von und zu Witzleben. Ich verstand nicht. Kaum hatte ich den Namen ausgesprochen, da hatte ich ihn wieder vergessen. Der Name, er war für mich viel zu lang. Von und zu, nicht ab und zu, sondern von und zu Witzleben. Kein Witz, sondern Witzleben. Ich bin Herr von und zu Witzleben. Mein erster Einkauf war trotz allem ein Erfolg. Ich trödelte nicht, ich grüßte nicht jeden, aber ich grüßte freundlich. Ich trug den Geldbeutel nicht offen herum, ich sprach mit niemandem über das Geld und ich hüpfte nicht. Im Geschäft versuchte ich, resolut aufzutreten. Ich wollte mich vorstellen, aber ich brachte meine Wörter durcheinander. Ich bin zu und von Witz, kein Witz, sondern Leben. Sie schauten verwundert auf mich herab. Also sagte ich, ich bin von zu Hause. Wer wollte das bestreiten? Daraufhin sagte ich meinen Vornamen. Ich legte den Einkaufszettel auf die Theke, man nahm mir die Einkaufstasche aus der Hand und legte hinein, was auf dem Zettel geschrieben stand. Währenddessen versteckte ich mich hinter einem Regal und zog den Geldbeutel aus meiner Unterhose. Ich übergab ihnen den Geldbeutel, sie öffneten den Geldbeutel und holten Geld heraus und legten neues Geld hinein. Alles verlief nach Plan. Auf meinem Weg nach Hause wurde ich verfolgt. Ich war nicht gehüpft, das Geld meiner Unterhose war völlig ruhig, die Schritte hinter mir kamen immer näher. Mit einem Ruck drehte ich mich um und rief, ich habe kein Geld. Die Frau, die nun neben mir saß, stand, sie lächelte mitleidig und rief, ach du Armer. Sie gab mir ein Geldstück und sie ging. Als ich zu Hause ankam, war meine Großmama zunächst sehr zufrieden, alles bestens, an nichts fehlte, selbst der Geldbeutel war noch da, sehr gut, sehr tüchtig, äußerst selbstständig. Dann fragte sie mich, ob man im Geschäft nach ihr gefragt habe. Ich sagte nein. Daraufhin sagte sie lange nichts. Während des Essens fragte sie mich dann plötzlich, warum man denn im Geschäft nicht nach ihr gefragt habe. Hier gehe es doch nicht mit rechten Dingen zu, ob ich mich denn nicht vorgestellt hätte. Doch, 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 antwortete ich, aber eben eher mit dem Vor- als mit dem Nachnamen. Von da an war mein Einkauf ein Misserfolg. Das Fleisch, das ich gebracht hatte, es war zäh, die Brötchen hart, die Milch sauer, der Senf viel zu süß, der ganze Einkauf ein Fehlschlag, eine einzige Geldverschwendung. Man hätte das Geld ja ebenso gut auf den Kompost werfen können, so wie die Lebensmittel, die meine Großmama eigenhändig genau dorthin trug. Ja, man hätte mich über den Tisch gezogen, man hätte mich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, einen Haufen Müll hätte ich nach Hause gebracht, die kostbare Einkaufstasche aus Krokodilleder, sie war jetzt nur noch ein Müllbeutel. Sie wusch ihn sogar mit einem nassen Lappen aus. Und all das nur, weil ich den Namen nicht gesagt hatte. Was machte denn dieser Name für einen Unterschied? Den ganzen Unterschied der Welt, sagte meine Großmutter. Ich wollte sie beschwichtigen und zeigte ihr die Münze, die mir die Frau mir auf der Straße gegeben hatte. Dies kränkte sie noch mehr. Auch noch Bettelei, sagte sie. Ich muss das Geld augenblicklich in den Mülleimer werfen und mir dann die Hände waschen. Als ich wieder zurück war, hatte sie Kopfschmerzen. Noch am selben Tag durfte ich einen neuen Versuch des Einkaufens unternehmen. Sie sprach von einem Fallschirmspringer, dessen Fallschirm sich nicht öffnet und der überlebt. Er müsse noch am selben Tag einen neuen Sprung wagen, sonst bleibt ja irgendwas zurück. Bevor ich losging, übte sie mit mir den Namen. Von und zu Witzleben. Nochmal von und zu Witzleben. Nochmal von und zu, von und zu, von und zu. Ich übte stundenlang. Ich fragte meine Großmutter, warum sie den Namen nicht auf den Einkaufszettel schreibe, damit die Leute im Geschäft ihn lesen könnten. Sie antwortete, don't be absurd. Als ich den Namen endlich konnte, schickte sie mich los. Im Geschäft standen viele Menschen. Ich öffnete die Tür und rief, guten Tag, ich bin Herr von und zu Witzleben. Es gab keinen Applaus. Ich hörte eine Frau kichern. Für eine Weile wurde ich beäugt, dann drehten sich die Erwachsenen wieder um. Als ich an die Reihe kam, stellte ich mich zur Sicherheit noch mal vor. Ich bin Herr von und zu Witzleben. Die Frau, die den Einkaufszettel nahm, kicherte wieder. Später schneuzte sie sich. Ich hörte auch eine Bemerkung über meine Krawatte. Dann ging ich. Als ich wieder zu Hause war, bestürmte mich meine Großmutter mit Fragen, ob ich mich diesmal richtig vorgestellt hätte. Ja, sogar zweimal. Ich machte es ihr vor. Sehr gut, rief meine Großmutter. Ich schwieg. Ob man diesmal nach ihr gefragt habe? Ich überlegte und nickte. Was genau Sie denn gefragt haben? Ich antwortete, ja, wie es dir geht. Mir? Ja, dir. Diesmal war mein Einkauf ein großer Erfolg. Das Fleisch, das wir an diesem aßen, es war zart und saftig. Auch die Kartoffeln, sie schmeckten ganz ausgezeichnet. Eine ganz andere Klasse und Rasse als diese modrigen Bollen, die man mir das erste Mal aufgeladen hatte. Der Käse, er war himmlisch, dazu noch aus Frankreich. Alles war nun gut. Auch die knusprigen Brötchen, die noch Tage so später so frisch schmeckten wie am ersten Tag, als ob sie direkt aus der Backstube kämen. Delicious, appetizing, tasty. Und all das nur wegen eines Namens. Als ich die nächsten Male einkaufen ging, stellte ich mich noch mit dem Namen meiner Großmutter vor. Ich wurde kaum mehr beachtet. Man behandelte mich völlig gleichgültig. Die Frau, die am ersten Tag gekichert hatte, sie blickte jetzt, wenn sie mich sah, fast mürrisch. Wenn andere Kinder mit Einkaufstaschen kamen, dann wurden sie freundlich begrüßt. Ich wurde nicht begrüßt, so sehr ich auch grüßte, resolut auftrat und mich vorstellte. Als ob die anderen Kinder besser einkaufen könnten als ich. Den anderen gab man einen Wurst auf den Weg, mir nicht. Mit den anderen sprach man ausgiebig. Mit mir nicht. Meine Großmutter, sie wartete aber dennoch immer ungeduldig auf meine Rückkehr. Ich sollte ihr ausführlich berichten, ob ich mich richtig vorgestellt hätte. Ja. Ob ich beim Fleisch nochmal unseren Namen betont habe. Ja. Was man dazu gesagt habe. Nichts. Nichts? Sie haben freundlich genickt. Ja, und dann? Dann haben sie mir das beste Stück Fleisch gegeben. Fleisch für Herrn von und zu Witzleben. Das Fleisch schmeckte dann immer ganz ausgezeichnet. Je besser meine Erzählungen, umso besser schmeckte das Essen, besonders meiner Großmutter. Ich erzählte ihr dann später, ich habe mich vorgestellt, sie haben die Tür aufgehalten, dann boten sie mir einen Stuhl an. Ach, das ist ja rührend, rief meine Großmutter. Sie gaben mir auch eine Wurst. An der Fleischtheke suchten sie nach gutem Fleisch. Sie versprach mir das beste Fleisch in der ganzen Stadt. Sie suchten das ganze Geschäft ab. Die Frau zeigte mir das Fleisch. Ihr Mann sagte aber, nein, nicht doch. Er hatte Angst, das Fleisch könnte nicht gut genug sein. Er fragte eine Dame, können Sie nicht Ihr Fleisch dem jungen Herrn da geben? Es ist für von und zu Witzleben. Da hat die Dame Ihr Fleisch sofort mir gegeben. Ach, das ist ja rührend, rief meine Großmutter. Wann immer andere Menschen ihrem großen Namen etwas zu Füßen legte, sagte sie, ach, wie rührend, das ist ja rührend. Ein anderes Mal erzählte ich ihr, ich habe mich wie immer vorgestellt, sie hielt die Tür so lange auf, bis das ganze Geschäft voller Laub war. Ach, wie rührend. Sie brachten mir auch einen Sessel und eine Schüssel Wurstsalat. Ein junges Mädchen putzte mir die Schuhe. Die anderen, sie rannten hin und her und suchten nach dem besten Fleisch. Das gute Fleisch war aber schon verkauft. Da ging die Frau in ihre eigene Küche und holte aus ihrer Pfanne ihr eigenes Fleisch. Dann haben sie mich mit ihrem eigenen Auto nach Hause gefahren. Wo ist das Auto? Fragte meine Großmutter. Da unten. Wo? Doch das Auto war leider schon weg. Einige Wochen später erzählte ich ihr dann, aus dem Wohnzimmer holten sie ihr bestes Sofa, darauf sollte ich mich setzen. Das junge Mädchen hat mir die Schuhe ausgezogen und mich zugedeckt. Ja, die ist ja wohl nicht verliebt, bemerkte meine Großmutter. Ja, und sie hatten auch keine Milch mehr. Da sind sie in den Garten gegangen und haben ihre eigene Kuh gemelkt und die Milch in diese Tüte geschüttet. Sie hatten auch kein Fleisch mehr. Da sind sie nach hinten gegangen und haben ein Lamm geschlachtet und mir dieses Stück Fleisch mitgegeben. »Nun ist es aber genug«, rief meine Großmutter ein wenig wütend. Doch als wir das Fleisch aßen, war es das beste Fleisch der Welt.
Die Würde des Lügens, Joachim Zelter, liest hier und heute in der Sendung aus seinem Buch und am Freitag dann zusammen mit Susanne Wassmann und Jens Woggon im Sudhaus, Freitag, 26. Januar, 20 Uhr im Sudhaus. Saal, wie macht ihr das mit den Zwischentönen? Wer liest die quasi die Sachen?
Also der
den Erklärtext,
Erzähltext? Der Erzähler, der ist ja der Enkel und da spielt der Jens. Dann die Großmutter spielt die Susanne und dann gibt es halt noch diese Nachbarn oder im Geschäft und so und das mache ich dann so. Das sind ja nur ganz kleine Einsätze, die natürlich eigentlich sogar schwerer sind, weil ich schweige viel und muss dann wirklich auf die Sekunde den Ton treffen. Manchmal treffe ich ihn auch nicht, das ist natürlich dann schlecht, aber ich versuche noch zu üben bis dahin.
Habt ihr zusammengeprobt auch schon?
Ja, schon ein, zwei Mal und proben natürlich dann auch nochmal. Aber eigentlich ist das Tolle an dem Projekt, dass man gar nicht so viele Proben braucht, weil sich das eher, es ist wie Theater einerseits, aber andererseits ist es eben auch wie eine Lesung. Es ist so ein Zwischending zwischen einem Theaterabend, das wird auch relativ lang gehen mit Pause, so 2 Stunden. Gleichzeitig ist es eben aber auch eine Lesung und man kann sich das sehr schnell aneignen und da soll auch viel Spontanität dabei sein und wir wollen uns auch vom Publikum tragen lassen. Also damals mit Monika Bleibtreu und Dietmar haben wir auch nur eine Probe gehabt im Gewerkschaftshaus in Hamburg und dann sind wir da rein und dann lief das schon ganz gut.
Ihr seid ja im Prinzip alles Profis. Na, du kennst deinen Text,
Ja, ich kenne ihn und die anderen, ja, sind tolle Schauspieler, sind wirklich tolle. Sag ich jetzt nicht, weil ich es mit ihm mache, sondern ich habe ja auch schon eine Probe erlebt und die haben einen ganz eigenen Ton und der Ton ist nochmal eine ganz neue Interpretation des Textes, der sich deutlich auch abhebt von der Interpretation von Monika Bleibtreu und Dietmar Müß. Und daher lohnt sich das wirklich, dass wir das nochmal neu machen.
Die Oma ist die Fußlahm? Eigentlich
ja, am Anfang schon, ja. Aber also, die wird ja immer jünger und athletischer, weil wenn man so toll angelogen wird, dann kann man ja nur jung werden. Und
dann geht sie irgendwann selber wieder einkaufen? Nee, das kommt dann nicht mehr. Das ist dann
doch, die später, die macht noch ganz andere Dinge. Also das ist ja eine ganz lange, bizarre Geschichte. Es ist auch so, dass die Großmutter, dass Heidegger, das spielt ja auch in Freiburg, in Breisgau, und in der Nachbarschaft wohnt der Philosoph Martin Heidegger. Und die Großmutter setzt sich jetzt in den Kopf, dass der Enkel, weil er doch so begabt ist, doch vielleicht bei ihm schon als 6- oder 7-Jähriger Philosophie-Nachhilfe bekommen könnte. Und das Problem ist aber, dass er noch gar nicht lesen und schreiben kann. Und dann muss er auch das simulieren, dass er eigentlich schon lesen und schreiben kann, kann es aber gar nicht und wird dann zu einem ganz tollen, ganz furchtbaren Schulversager und muss die Lügen immer mehr ausweiten, dass er blind ist, eine Augenerkrankung hat und deswegen nicht lesen und schreiben kann. Und in der Situation muss dann die Großmutter dann schon immer resoluter einschreiten und muss dann tatsächlich auch gehen und sogar marschieren teilweise, um diese Schande wieder auszugleichen. Und also die Großmutter wird schon immer kräftiger und das, was mir beim Schreiben sehr Spaß gemacht hat, ist, dass üblicherweise Frauenfiguren nicht so stark sind in der Literatur, es sind ja eher Männerfiguren, aber ich mag eigentlich Texte gerne, wie bei Dostojewski, der Spieler, da gibt es auch so eine Großtante, die dann ganz fulminanten Erscheinungen tritt, oder bei Oscar Wilde, Lady Bracknell, also ich mag eigentlich sehr gern so dominante Frauenfiguren und das lohnt sich eigentlich sowas zu explorieren, obwohl natürlich die Großmutter gar nicht so viel Text hat, das merkt man auch bei der szenischen Lesung, hat der Enkel natürlich mehr Text, aber diese Pointen hat eigentlich immer die Großmutterfigur. Und
woran hast du dich da orientiert bei der Figur?
Oh ja, an vielen literarischen Figuren, natürlich auch viel Autobiografie und ich glaube wirklich auch dran, dass Frauen durchaus sehr dominant sein können auf so eine Art und ich habe an der ganzen Weltliteratur habe ich mich orientiert und an meinem ganzen Leben.
Und wenn man sich jetzt so anguckt, auch dass der Lügner ja dann mehr oder weniger der Held ist, denkt man da nicht auch dann, oder ist dann auch Münchhausen oder wie heißt der andere, der auch in Bebenhausen da im Kloster zu sehen ist, Till Eulenspiegel, ist ja auch nochmal so eine Figur, die durch Flunkern oder...
Ja. Wobei bei mir ist es halt schon sehr Kafkaesk. Am Anfang hat es so diese Idee, ja, so Lausbubengeschichten oder Münchhausen, aber dann am Ende wird es halt immer trauriger. Das ist ja auch sehr erbärmlich. Also es steht, diese Lügen sind am Anfang sehr offensiv und sehr kreativ, aber irgendwann fragt man sich, warum macht ihr das überhaupt? Und ich glaube, dass es aber ganz viele Menschen gibt, die genau so das Leben der anderen quasi gestalten. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob das Lügen sind oder keine Lügen, aber am Ende ist es eine Lüge, wenn ich nie mein eigenes Leben lebe, sondern immer versuche, den anderen zufriedenzustellen. Und von daher ist es sehr Kafkaesk und weniger Münchhausen oder
Eulenspiegel. In Pressetexten ist ja dann auch dann zu lesen, dass es sich wie eine Vorwegnahme von Goodbye Lenin.
Genau, also das mit diesen kollektiven Fiktionen, also das ist ein ganz toller Film, Goodbye Lenin, und da geht es ja darum, dass dann eben so eine DDR-Dame, dass man ihr Leben so gestalten muss, dass sie nicht mit der Realität der Wende und der Wiedervereinigung konfrontiert ist. Und man könnte sagen, meine Großmutter ist quasi die Westfigur, also die Westgeschichte zu einer Ostgeschichte. Aber ich kann mich wirklich verbürgen, dass mein Roman zuerst da war. Also der kam im Jahr 2000 heraus.
Und der Film später, hast du dich da kopiert gefühlt?
Nö. Nee, ich finde, weil das so ein großes Thema ist. Es gibt ja auch Jakob, der Lügner, ist auch also es gibt, das ist keine Frage der Kopie, sondern eher so der Intertextualität, dass das einfach ein Riesenthema ist. In der ganzen Literatur spielt es natürlich schon eine Rolle, was ist eigentlich wahr, was ist nicht wahr, was ist eine Lüge. Also eines der besten Stücke von Shakespeare, Othello, da geht es natürlich auch ganz stark um nicht nur Wahrheit und Lüge. Also Iago setzt quasi Lügen so ein, dass er Othello manipulieren kann. Und Othello lebt auch natürlich in einer Lebenslüge, also der ist jetzt völlig verblendet. Und das sind einfach Fragen, die immer wieder in der Weltliteratur auftauchen. Deswegen kopiert man sich da nicht, sondern man ist einfach in einem intertextuellen Spiel, könnte man sagen.
Ein Umgang mit Lüge ist ja auch sowas wie Verschwörungstheorien. Wie denkst du über dieses Phänomen?
Ja, das sind mit die schlimmsten Fiktionen. Also wenn du einen Sündenbock brauchst, wenn man eine quasi innere Konflikte veräußerlichen will oder externalisieren will und braucht da irgendwelche finsteren Machenschaften. Und so Verschwörungstheorien sind auch nach Karl Popper auch so self-fulfilling prophecies, denn gerade die Leute, die am meisten von Konspirationen reden, tragen ja dann selber zur Konspiration bei, weil ich habe angeblich eine Verschwörung, also brauche ich dann auch die Gegenverschwörung oder eine Aufdeckung dieser Verschwörung, und da sind wieder alle Mittel gerechtfertigt, und überhaupt der Glaube, dass das eben Geschichte bestimmten Mustern folgt, die Geschichte aller Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen oder von Rassenkämpfen oder von irgendwelchen Kämpfen, das sind ja auch quasi eine Form von Verschwörungstheorie, und Popper hat da sehr, sehr gut darüber geschrieben in seinem Buch Das Elend des Historizismus, dass diese Art von historizistischer Geschichtsauffassung natürlich ganz, ganz, ganz furchtbare Fiktionen sind, weil dem ja ganze Millionen von Menschen geopfert werden. Also wenn ich glaube, die Geschichte aller Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen, jetzt muss ich dann diese Dialektik immer weiter hochtreiben, und da ist natürlich auch Opfer erlaubt, und da kann man zur Not schon mal ein paar Millionen Menschen umbringen oder sterben lassen, weil das dient ja einem höheren Geschichtsverlauf. Ist natürlich eine fatale Fiktion. Und da ist es halt auch die Aufgabe des Künstlers, das auch nicht aufzudecken unbedingt, aber damit zu spielen oder eben einen anderen Blick darauf zu werfen. Ich meine, dieser Roman, Die Würde des Lügens, hat ja jetzt nicht den aufklärerischen Gestus, schaut her, welche furchtbaren Lügen in unserer Gesellschaft, sondern spielt ja eher damit, dass man vielleicht am Ende der Lektüre sagt, ja, aber vielleicht ist es ja wirklich so, oder vielleicht ist es ja wirklich ziemlich problematisch. Aber wichtig ist mir auch die Unterhaltung natürlich und dass es auch Spaß macht, es zu lesen.
Aber am Ende verliert die Lüge dann ja doch auch an Würde, wenn man sich...
Genau, also am Ende hat es keine Würde, aber nur insofern eine Würde, weil gerade leidende Menschen haben ja auch eine Würde, gerade in dem Leid, in dieser Vergeblichkeit, in dieser Sinnlosigkeit, da sehe ich sogar die Würde noch am größten. Nicht nur, weil der vielleicht gute Gründe hat zu lügen, sondern gerade auch, wenn ein Mensch völlig sein Leben eigentlich so nicht wirklich lebt, dann ist es natürlich einerseits würdelos, aber in dieser Würdelosigkeit ist es ganz wichtig, den Menschen gerade darin seine Würde am meisten wiederzugeben und sie anzuerkennen. Und
die Würde des Lügens, noch ein kleiner Ausschnitt?
Ja, genau. Dann schließe ich mit einem Ausschnitt und dann sind genau 10 Minuten. Ich hoffe, das passt dann von der Zeit. Meiner Großmama war alles Kranksein von Natur aus fremd. Sie hasste Krankheiten und sie verabscheute kranke Menschen. »Ich verkehre nicht mit Invaliden«, sagte sie über einen hinkenden Nachbarn. Kranksein galt ihr als erbärmliche Schwäche, eine Charakterschwäche. Selbst ich durfte nur selten krank sein. Erkältungen und grippale Infekte wurden mir verboten. Sie untersagte mir auch die Kinderkrankheiten. Bei den geringsten Anzeichen einer Kinderkrankheit sagte sie, »sei nicht kindisch«. Die einzige Krankheit, die ich haben durfte, waren meine Augengeschichten. Sie hatte eine Schwäche für Augengeschichten, vielleicht weil es gerade ich war, mit dem sie diese Geschichten erlebte, oder vielleicht auch wegen der prächtigen Sanatorien in den Bergen, in denen so viele berühmte Schriftsteller wegen eines Augenleidens behandelt wurden. Außerdem trug sie eine Brille. Eines Tages kam ich dann doch einmal mit einem gebrochenen Arm nach Hause. Es ließ sich nicht leugnen, so sehr ich auch den Arm versteckte. Ich wollte es lange abstreiten, doch der Arzt und seine Röntgenbilder überführten mich. Fortan steckte mein Missgeschick gut sichtbar in einem schweren Gips. Beim Essen lag dieser Gips wie ein schlechtes Schulzeugnis neben dem Teller. Der Bruch war nun eine unbestreitbare Tatsache, die sich nicht mehr überspielen oder herunterspielen ließ. Die Angelegenheit lag offen zutage wie eine zerbrochene Vase. Wir aßen schweigend. Nur der Gips machte hin und wieder harte Geräusche, wenn er die Tischplatte streifte. Deshalb musste ich den Gips auf eine Serviette legen, um nicht auch noch den Tisch zu zerkratzen. Ich wollte ihr den Bruch erklären. Sie wollte es gar nicht hören. Ich erzählte ihr von meinem spektakulären Sprung aus dem 2. Stockwerk eines Nachbarhauses, als ich ein Mädchen rettete, das ebenfalls springen wollte, aber dann doch nicht gesprungen ist. Sie schwieg. Andere würden sich schon den Arm brechen, wenn sie nur aus dem 1. Stock fielen. Sie reagierte nicht. Ich konnte sogar meine Finger wieder bewegen. Das interessierte sie nicht. Ich hätte wohl spröde Knochen. Am nächsten Tag suchte ich auf den Straßen nach Kindern, die ebenfalls einen Gips hatten. Ich fand keine. Ich beobachtete sie beim Spielen und wartete, ob sich vielleicht jemand den Arm brechen könnte. Es brach sich niemand den Arm. Später lockte ich einen Jungen auf einen Baum und drängte den Feigling, endlich zu springen. Er sprang, aber er brach sich nichts. Ich erzählte dann meiner Großmutter, wie dieser Junge wie ein blindes Huhn um den Baum lief, über eine Wurzel stolperte und sich den Arm brach. Vielleicht waren ja meine Knochen ein wenig spröde, aber ich flog ja immerhin aus dem 2. Stock, während dieser Junge nur stolperte und mit einem Knacks war sein Arm entzwei. Sie winkte ab. Doch allmählich zeigte sie sich interessiert, in welchem Haus denn der Junge wohnen würde. Ich zeigte auf irgendein Haus. Sie schaute einige Zeit dahin, um zu sehen, was ich da tat. Es tat sich nichts. Sie schickte mich auf die Straße. Dort fing ich an zu heulen, erst leise, dann immer lauter. Ich stellte mich in eine leere Garage, von wo aus mein Geheul noch zerquälter durch die Gegend hallte. Unser Küchenfenster wurde aufgerissen und meine Großmutter, sie rief wütend auf die Straße, was denn das für ein furchtbares Geplärr sei. Es war der Junge, der Nachbarjunge. Welcher Junge? Der sich den Arm brach. Er soll zum Arzt gehen. Er war schon beim Arzt, er hat einen großen Gips, er hat Schmerzen, er heult, weil er Schmerzen hat, obwohl ihm der Arzt das verboten hat. Er soll jetzt endlich mal ruhig sein. Also war er einige Zeit ruhig. Dann heulte er wieder los. Er heulte stampfend. Durch die Zweige sah ich wieder den Kopf meiner Großmutter. Ruhe! Also heulte er ein wenig leiser. Später winselte er, bis seine Schmerzen wieder stechend wurden und seine Schreie in der ganzen Nachbarschaft zu hören waren. Er wimmerte und schrie abwechselnd, so sehr ich auch seine Hand hielt. Seine Tränen, sie klebten an meinem Hals. Er lag auf einem Autoreifen und zitterte. Ich deckte ihn mit einem leeren Sack zu. Ich versuchte, ihn abzulenken. Ich erzählte ihm Geschichten. Ich zeigte auf meinen eigenen Gips. Ich sprach von meinen eigenen Schmerzen. Ich streichelte sein Gesicht, doch es brach immer wieder aus ihm heraus. Den ganzen Nachmittag hallten seine Schmerzen aus der Garage auf die Straße, bis es dunkel wurde und ich sehr heiser mit meiner Großmutter beim Abendessen saß und sie sich über diesen unmöglichen Jungen in Rage redete. Nicht eine Zeile ihrer Zeitschrift hatte sie lesen können. Mit Oropax in den Ohren hatte sie versucht, ihren Tee zu trinken und ihn dann in den Abguss geschüttet. Und all das wegen eines wehleidigen Jammerlappens, einer plärrenden Heulsuse, einer debilen Memme, ein sprödknöchriger Schwächling, ein Muttersöhnchen, ein Schwachmatikus. Am nächsten Tag brach sich der Bruder des Jungen das Bein. Er war nur einmal zu fest aufgetreten, da machte es Knacks. So spröde waren die Knochen dieser Familie. Nein, nein, der Junge, er war nicht mehr zu sehen, er war im Krankenhaus. So laut hatte er geheult. Ich hatte keine Lust mehr, meiner Großmutter etwas vorzuheulen. Also steckte ich ihn ins Krankenhaus, damit wir endlich Ruhe hatten. Dort besuchte ich ihn und erzählte dann meiner Großmutter von einem riesigen Gips auf einem blutigen Kissen. Der Junge, er hatte furchtbare Schmerzen und er weinte noch schlimmer als sein Bruder. Die Ärzte haben gesagt, so ein schwacher Knochen. Ich durfte ihm nicht die Hand schütteln, sonst wäre auch sie noch gebrochen. Da war schon das nächste Kind krank, eine Blinddarmentzündung. Das ist ja Wahnsinn. Und so ging das weiter. Dieser Junge bekam die Masern, ein anderer hatte Hautkrebs, einem dritten fielen die Zähne aus, wieder ein anderer hatte keine Finger mehr, ein weiterer wurde blind. Ich holte einen Verbandskasten und lief mit ihm auf den Spielplatz. Der Verbandskasten war eine große Attraktion. Die vielen Binden leuchteten und dufteten wie beim Arzt. Es gab auch gewaltige Pflaster. Eines dieser Pflaster klebte ich einem Jungen aufs Ohr. Aua! Doch er fand schnell Gefallen an seiner Verletzung und stolzierte hinkend auf und ab. Schon klebte das nächste Pflaster auf der Stirn eines Mädchens. Ein anderer umwickelte seinen Arm mit einer Binde und wälzte sich schluchzend im Sandkasten. Nun wollten auch die anderen Kinder etwas abhaben von den Zeichen allerschlimmster Verletzungen. Um Himmels Willen, rief eine Frau am Rande des Spielplatzes, vor ihr schnaufte ein mit Mull umwickeltes Gesicht. Der Sandkasten erwirkte wie ein Lazarett, überall lagen verbundene Arme und Beine, turbanhohe Verbände türmten sich auf, zwei hinkende Kinder stritten um eine Armschlinge, später brachte ein Junge einen Spazierstock, ein anderer zwei Krücken. Ich eilte voraus zu meiner Großmutter und kündigte es an. »Sie kommen!« »Wer?« »Die kranken Kinder. Nur noch wenige Augenblicke, dann würde sie es mit eigenen Augen sehen. Tagelang hatte ich davon gesprochen, nun kamen sie, die kranken Kinder der Stadt, eines kränker als das andere. Es war alles arrangiert. Sie würden bald an unserem Haus vorbeikommen. Nur noch eine Minute.« Meine Großmutter, sie stellte sich zu mir ans Fenster und wartete. Und dann kamen sie, auf Stöcken, auf Krücken, hinkend, mit verbundenen Armen, Beinen und Augen, vor Schmerzen gekrümmt, wimmernd und kichernd, aufeinander gestürzt, mit verpflasterten Gesichtern. Im Vergleich dazu war doch mein gebrochener Arm eine Kleinigkeit, nicht mehr als ein Mückenstich. »Kinder, Kinder«, rief meine Großmutter. »Ja, und in der Tat, da waren sie all die Kinder, die viel kränker waren als ich. Ein Junge trug sogar eine Rotkreuzfahne. Aber das ist ja Wahnsinn«, murmelte sie immer wieder, während die Prozession leuchtender Verletzungen lahmend vorbeizog, wie heimkehrende Soldaten. Sie winkten ihr zu und meine Großmutter, sie winkte zurück. Sie stand wie ein General am Fenster und musterte den Augenschein meiner vielen Krankengeschichten.« Auf einem quietschenden Leiterwagen lag ein Mädchen. »Nein, nein«, beruhigte ich meine Großmutter, »das Mädchen war nicht tot, sondern nur bewusstlos.« »Wie furchtbar!« Als das letzte Kind um die Ecke gehinkt war, seufzte sie, »was für eine kranke Welt!«
Joachim Zelter aus »Die Würde des Lügens« und Das ist auch nochmal als szenische Lesung zu hören am kommenden Freitag, dem 26. Januar um 20 Uhr im Sudhaussaal zusammen mit Susanne Wassmann und Jens Woggon. Vielen Dank, Joachim, dass du da warst. War sehr erhebend, erhellend.
Danke, war schön hier. Ja, ist auch immer schön bei euch zu sein hier.
Und demnächst kommt ja dann wirklich ein Buch raus übers Radfahren, ja?
Genau, das kommt in 4 Wochen heraus.